Willkommen zu Zoomer meets Boomer, dem Podcast, der zeigt, dass uns mehr verbindet, als uns trennt. Mir gegenüber sitzt Michael Trautmann, fast 60 Jahre alt, Unternehmer und New Work-Experte mit jahrzehntelanger Management-Erfahrung. Mein Vater und ein echter Boomer.
Und mir gegenüber sitzt Oskar Trautmann, mein Sohn und ein echter Zoomer, 28 Jahre alt, Digitalstratege und Dozent. Zusammen tauchen wir in die neue Arbeitswelt und die unterschiedlichen Perspektiven aller Generationen ein.
In unseren wöchentlichen Gesprächen suchen wir nach Wegen, wie wir unsere Generationen näher zusammenbringen können. Trotz unserer Unterschiede finden wir oft überraschend viel Gemeinsames. Und wenn wir mal nicht weiter wissen, dann holen wir uns einfach Gäste dazu.
Genau, Oskar. Wir wollen mit Vorurteilen aufräumen und beweisen, dass lebenslanges Lernen und gegenseitiges Mentoring uns alle stärker macht und Brücken schafft.
Lasst uns zusammen lernen, wachsen und Vorurteile in dieser wilden Arbeitswelt überwinden. So, ja, wie schön. Nach einem kleinen Spaziergang, um uns hier wieder in den Modus zu bringen.
Du mit einem, was hast du getrunken?
Ein
Espresso.
Espresso Macchiato.
Espresso Macchiato. Ich hatte nur einen großen Cappuccino.
Wir hatten eine schöne kleine Pause im sonnigen München und wollen jetzt gleich weitermachen für euch mit unserer letzten Folge an diesem schönen Podcast-Wochenende.
Ja, 4 Folgen an einem Wochenende. Das ist ein gutes Modell, das sollten wir wieder machen.
Große Freude. Und ja, apropos gute Modelle. Wir hatten versprochen, uns in dieser Folge um das Thema Unternehmenskultur zu drehen. Da du dich ja sehr, sehr intensiv auch hier wieder mit dem Thema beschäftigt hast, als größeren Teil eures Buches behandelst, das Thema ja oft immer noch diskutiert wird im Kontext von Obstkörben und Benefitstrukturen, die meistens nicht zwangsläufig die Menschen meiner
gewünschten
Generation.
Gewünschte
Ergebnisse bringen, die Menschen meiner Generation in irgendeiner Form echten Mehrwert liefern. Wollen wir doch mal schauen, was deine Theorie sagt und wie die Praxis aussieht. Und ich freue mich auf eine angeregte Diskussion.
Ja, ich versuche mich kürzer zu halten, als es mir die letzten Folgen gelungen ist. Ich werde mal mit einem einfachen Modell anfangen. Dann hätte ich Lust auf ein paar Cases, aber das können wir immer dann auch so einstreuen.
Machen wir so.
John Coleman hat mal ein Modell aufgestellt, 6 Faktoren, das ich sehr schön finde. Es gibt hunderte, tausende von Definitionen, aber das ist ein Modell, das ich schön finde. Es sind 6 Faktoren. Fängt an mit dem Thema Vision. Ich habe es ein bisschen erweitert in unserem Buch. Eigentlich ist das diese ganze Thema Ausrichtung, was man über Vision, also was ist das Bild des Unternehmens in der Zukunft, Mission, wie ist die Haltung des Unternehmens und Purpose, was ist der Reason for Being, warum darf es uns überhaupt geben? Also dieses starke Bild des Unternehmens, das ist eine gute Grundlage. Wenn das als Wandtattoo endet, ist es allerdings kontraproduktiv, darauf komme ich später.
Ja.
In der Regel lassen sich daraus dann ganz gut auch Werte ableiten. Manchmal ist es auch so, dass aus den Werten heraus das andere dann formuliert wird und entsteht. Da hat er ein Beispiel für Werte, die damals, glaube ich, auch gut waren, da wirst du jetzt wahrscheinlich gegenhalten, ist aber gut. Dieser Google-Grundsatz, sei nicht böse, don't be evil. Ne? Mhm. Das haben die ja mal so gesagt und da wirst du jetzt, lachst du jetzt wahrscheinlich, aber ja, ja. Das ist, was ich gut daran finde an dem Beispiel, und da gibt es auch andere schöne Beispiele, IKEA hat wunderschöne Werte formuliert, dass es sehr eine eigene Company-Tonalität und Language gekriegt hat. Ne? Wenn du bei Google damals gab es 10 Dinge, von denen wir wissen, dass sie wahr sind. Wenn du das so liest, dann denkst du, ja, das ist eine Sprache, die passt zu den Menschen, die ich da kenne. Und das ist eben nicht einfach nur so ein Runtergebete, wo du sagst, okay, das kann jetzt in jedem Unternehmen stehen.
Ja.
Dann das Thema Verhalten, drittes Thema. Also wenn Menschen sich so verhalten, wie die Ausrichtung mit Vision, Mission, Purpose und die Werte es machen, dann ist das schon mal eine sehr, sehr schöne Sache. Ne? Also wenn man zum Beispiel eine Firma ist, die propagiert, dass flache Hierarchien zur Kultur gehören, dann muss man auch Widerspruch dulden. Ne? Dann kann es nicht angehen, dass man dann sagt, nee, du bist aber nicht der Chef, ich darf hier nur reden. Das heißt, Dinge, die man aufschreibt, die sollte man auch dann leben. Ne? Walk the talk ist ein wichtiges Prinzip. Dann die Menschen, ne? Also Kulturträger, je mehr Kulturträger ein Unternehmen hat, das sind eben nicht nur Führungskräfte, das ist ganz toll, auch manchmal der Mensch an der Sicherheitskontrolle, am Empfang.
Absolut. Das
sind,
ich werde müde zu sagen, unser Office-Management, das beste Office-Management der Welt.
Ja.
Ohne die wird der Laden nicht laufen. Also,
meinst du da die Person, die auch mal mich gemanagt hat?
Auch die, genau. Mm. Unter anderem die Leitung des Ganzen, die auch dich gemanagt hat. Ja, also, wer dich managen kann in den Zeiten, der.
Shoutout für Sigrid.
Der kann auch.
Best PA in the world.
Wirklich. Ja. Genau, aber das.
Und OM.
Große Liebe für unser Office-Management.
Also 1, Vision, Purpose, Mission, 2, Werte, 3, Verhalten, 4, die Menschen, 5, die Erzählung. Also jedes Unternehmen hat eine Geschichte, viele haben auch mehrere Geschichten, auch Stories, Elemente. Und diese Geschichte richtig zu nutzen, die Aspekte der Geschichte freizulegen, daraus auch zu argumentieren, das ist etwas, was sehr, sehr helfen kann, wenn du mit Unternehmenskultur arbeiten möchtest. Häufig mit, wenn starke Gründerpersönlichkeiten oder UnternehmerInnenpersönlichkeiten überhaupt da sind. Also du hast hier mit dem Thema Familienunternehmen tief auseinandergesetzt. Mhm. Die spielen da natürlich häufig eine Rolle. Und der sechste Punkt sind dann Orte. Und das haben wir eben in der Corona-Krise auch gemerkt. Am Anfang dachten wir, nee, das geht auch viel besser als im Büro. Aber das, dieser Ort, wo Kultur entsteht, gebildet wird. Wir haben noch nicht die Virtual Experiences, wo Kultur entsteht. Das wird vielleicht irgendwann kommen, aber for the time being sind Orte wichtig. Also das sind so die Dinge, die gemeinsam Kultur bestimmen. Und was wichtig ist, das können auch natürlich schlechte Kulturen sein. Das können beschissene Orte sein. Das sind beschissene Geschichten, die eine Firma hat. Schwierige Menschen, toxische Menschen, toxisches Verhalten, unethische Werte. Also es gibt es in allen Ausprägungen.
Absolut.
Und das Konzept ist mehrfach untersucht worden. Es gibt viele Leute, die auch nachgewiesen haben, dass Firmen mit starken, gelebten Kulturen krisenresistenter sind, besser performen und so weiter.
Besser aus Krisen rauskommen, genau, als sie reingegangen sind.
Und trotzdem gibt es eben viele Unternehmen, die da großen Nachholbedarf haben. Es gibt keine Unternehmen ohne, also außer Briefkastenfirmen, aber Firmen, in denen Menschen arbeiten, haben alle eine Kultur. Das kann eine schwache Kultur sein, eine starke. Es kann eine ängstliche Kultur sein, eine mutige, eine sichere, eine schöne und so weiter.
Genau.
Ich glaube, das reicht mal so als Theorie. Lass uns doch, wie wollen wir anfangen? Wollen wir noch ein paar Beispiele, also zum Beispiel Kultur in der Krise, wollen wir damit weitermachen oder was wär so deins?
Ja, da können wir auf jeden Fall gleich schon mal in die Beispiele gehen. Du hattest hier ein paar rausgesucht, die ich an der Uni auch, auch vermittle. Also das Starbucks-Beispiel zum Beispiel finde ich sehr gut, da können wir gleich mal reingehen. Ich würde nur noch mal kurz dem hinzufügen, einfach aus meiner wissenschaftlichen Perspektive, dass das eben genau zum Beispiel beim Familienunternehmen oft eine sehr gute Lernkultur, wo wir uns ja nicht Fehlerkultur nennen, besteht und das dann am Ende auch die Unternehmenskultur bestärkt, so, weil natürlich da auch dann die psychologische Sicherheit, wenn klar ist, wir sind dazu angehalten, wir dürfen über uns selbst hinauswachsen, dürfen experimentieren, dürfen Fehler machen, daraus lernen und dadurch auch echte Innovation vorantreiben. All das bedingt sich ja und ja, genau. Ich glaube nicht, dass zwangsläufig das Büro als Ort das ausschließlich abbilden kann. Aber ja,
ausschließlich sowieso nicht. Aber
es ist auf jeden Fall ein Faktor, der es erleichtert, wenn es richtig gemacht wird. Ich glaube, dass eben der berühmte Obstkorb, das nicht ist, ihr hatten in der Folge Beziehung darüber gesprochen, da kam ich gerade, oder war auf dem Weg zu einem Tischtennisturnier von zwei sehr geschätzten Kollegen, Kolleginnen, die das für uns organisiert haben. Und bei uns ist es dann auch ganz oft so, dann sitzt da eben die Leadership mit den jüngeren Kolleginnen zusammen beim Kaltgetränk. Das ist einfach immer sehr, sehr schön, wenn da auch wieder klar ist, so we are all the same. So.
Ja, also das ist, es lässt sich natürlich auch total gut anders regeln, wenn man als Firma finanziell gut aufgestellt ist. Also die Salesforce-Beispiel, die diese Ranch haben, ne, wo Teams quasi so 12-mal im Jahr Weihnachtsfeier machen können. Mhm. Es gibt andere Firmen, die Remote First oder Remote Only arbeiten, die dann 4-mal im Jahr eine Woche alle zusammenholen an einen schönen Ort in der Welt, um zusammenzuarbeiten. Natürlich kann Kultur auch an anderen Orten entstehen, aber Kultur entsteht in der Regel an Orten.
Absolut. Schwierig finde ich es irgendwie, wenn Benefits dann genutzt werden, um schlechtere Bezahlung zu rechtfertigen, weil die meisten Mitarbeitenden ja im Laufe ihrer Karriere auch merken, was verdient so ein Unternehmen, was ist der eigene Wert, was verdient das eigene Unternehmen an einem.
Da bist du jetzt aber ganz schön gehüpft von Orten zu Benefits.
Ja, aber das ist ja ein Teil davon. Ja, okay, ne? Also ich meine, die Benefitstrukturen sind ja oft auch verbunden mit, es gibt umsonst Kaffee, es gibt einen Obstkorb.
Stimmt,
das ist ja oft in der Verbindung. Klar gibt es jetzt auch diese ganzen Fitnessthemen, oder Sportthemen, dass man da die 50 Euro. Ich glaube halt, wie gesagt, die Kultur kann am Ende auch darunter leiden, wenn man mit so Alibi-Benefits arbeitet, aber sich im Endeffekt nicht damit auseinandersetzt, was die Mitarbeitenden wirklich wollen. So, und auch da, je mehr man in Touch ist mit den Menschen in seiner Unternehmung, desto besser hat man ja auch ein Gefühl dafür, was das Richtige ist. Ich wollte eben nur sagen, das Geld kann man manchmal auch einfach dann in andere Dinge stecken, als dann vielleicht die Olympiahalle in München zu mieten und ein Riesen-Event für alle zu machen. Das ist auch cool und da gibt es auch super coole Beispiele. Aber es ist am Ende so, dass der Grillabend mit den Kolleginnen oder auch einfach nur, also wird auch oft verschrien, so dieses Pizza bestellen, das sollte nicht ein Anreiz sein, um bis 22 Uhr im Büro zu sitzen. Aber wenn die Kultur gut genug ist, sind es die kleinen Gesten und die kleinen Dinge, wenn man nur zusammen Schlittschuh laufen fährt oder was weiß ich, worauf man auch einfach gerade Lust hat, die am Ende eine tolle, tolle Erfahrung machen. Und es braucht nicht immer die riesen Invests. Nur Geld bedeutet keine gute Unternehmenskultur. Man muss halt in anderen Punkten ansetzen, meiner Meinung nach, um die richtige Basis dafür zu schaffen.
Also ich teile das sofort. Also ja, und das haben wir auch schon öfter auch außerhalb besprochen, das werden wir mit Sicherheit auch, werden wir mal eine Folge über Compensation machen. Deine Generation spürt ja jetzt schon ganz viele der negativen Folgen unserer Art zu wirtschaften. Ihr seid die erste Generation, die nicht mehr dieses Aufstiegsversprechen hat, ihr werdet es mal besser haben als eure Eltern. Ja, es gibt in eurer Generation viele, die Erben werden, die es dann auch vielleicht wirklich nochmal besser haben, aber im Durchschnitt wird es eurer Generation schlechter gehen als den Generationen vorher. Und deswegen ist es auch total verständlich, dass ihr euch Sorgen macht, dass ihr darüber auch nachdenkt, auch früh nachdenkt und sagt, ich will angemessen bezahlt werden. Das war für uns früher anders, wo wir irgendwie gesagt haben, das wird schon, und da mussten wir nicht so drauf gucken, Klammer auf, ich als Mitglied einer bestimmten Bubble, andere Leute, die tarifgebunden arbeiten, mussten schon immer für faire Bezahlung kämpfen, das ist immer wichtig als Anmerkung, aber das finde ich gut. Würde ich trotzdem das Teil bezahlen, da würde ich sagen, machen wir mal einen extra Teil, aber du hast ein paar schöne Punkte gegeben und ich glaube, genau das ist das. Also sich über ganz viel Geld und Stars einkaufen, für Firmen feiern, es gibt ja dann Beratungsfirmen, die holen sich Robbie Williams fürs Partner-Meeting und machen, das ist alles toll, kann man auch alles machen, aber das ersetzt eben überhaupt genau diese kleinen Gesten, die du genannt hast, nicht. Und genau darauf kommt es an.
10% mehr Mitarbeiter einstellen, dafür können die Mitarbeitenden 10, 20 Stunden die Woche weniger arbeiten. Brauchst dann Robbie Williams, um sich dann selber wie ein Rockstar zu füllen.
Also da gibt es bestimmt andere Modelle und da hast du ja, wenn du irgendwann mal Unternehmer wirst, auch glaube ich, Möglichkeit, das dann auch zu probieren.
Definitiv. Ich möchte nicht sagen, dass das einfach ist, aber ich finde es, man muss es auch nicht so schwer machen.
Aber es gibt eben, und deswegen fände ich jetzt, mache ich mal die Umleitung, weil es ist ja doch häufig, wird ja auch so gesagt, Kultur ist ein Bubble-Thema und das ist doch, was machen denn Leute im Supermarkt, die dann an der Kasse stehen, die haben doch damit nichts zu tun. Und es gibt ein Unternehmen, was auch sicherlich aus bestimmten Gründen immer mal berechtigt in der Kritik steht, aber ein Unternehmen, was ich gerne mal nennen möchte, das ist Starbucks. Howard Schultz kommt selber aus, also der Co-Founder, ich kenne die Gründungsgeschichte nicht ganz genau. Ich weiß nicht, ob er der Ursprungsgründer war, aber er ist sehr schnell in dieses Gründerteam gekommen und ist der Mann, der glaube ich, für den Erfolg dieser Marke steht. Und er hat in einer Masterclass mal erzählt, wie er groß geworden ist. Also ein Vater, der LKW-Fahrer war und in irgendeiner Krise eben gekündigt wurde. Und er sagt, er ist eben wirklich groß geworden im Mangel, in Angst. Und er hat sehr früh für sich entschieden, dass er in seinem Unternehmen eine Kultur haben möchte, die alle Menschen respektvoll behandelt. Also er hat Healthcare-Pläne für alle Mitarbeitenden in dem Unternehmen, auch die, wie ich es immer nenne, um sagen wir mal, Supermarkt, Pflege und Coffeeshop in eins zu bringen, die auf der Fläche arbeiten. Und haben natürlich auch ein sehr starkes kulturelles Versprechen, ne? Also zusammengefasst the third place. Wir wollen, dass wir nach deinem Zuhause und deinem Arbeitsplatz der Platz sind, wo du am liebsten bist, und jeder ist willkommen, und das ist eine sehr starke Kultur. Und wenn so eine Kultur konfrontiert wird mit einem Erlebnis wie Starbucks vor ein paar Jahren in Philadelphia, als in einer Filiale zwei Afroamerikaner von der Polizei abgeführt wurden und das dann zu einem Shitstorm auf Twitter führte, dann hast du the moment of truth. Was ist ja eigentlich los in München? Ich denke, der Söder hat das hier alles im Griff.
Nee, ich glaube, an einem Sonntag. Sarkos Möder. Liebe Grüße an der Stelle.
Liebe Grüße. Wahrscheinlich hat er jetzt schon sein bayerische Mahlzeit drin und kann nicht selber dafür sorgen, dass hier
Ordnung ist. Nee, das muss erstmal gepostet werden.
Gut. Also, dann passiert in Philadelphia das, und dann hat das Unternehmen eben, glaube ich, ziemlich vieles richtig gemacht. Ich fasse mal schnell zusammen. Erstmal einen Tweet, wo das Unternehmen ganz klar gesagt hat, es ist passiert. Wir verurteilen das aufs Schärfste. Wir werden alles tun, damit wir die Hintergründe klären, die Ursachen klären, werden mit den örtlichen Autoritäten und den Interessensgruppen arbeiten und werden uns schnell melden. Und dann hat dieses Unternehmen zusammen mit SY Partners, einer aus dem Apple-Kontext abgespaltenen Beratungsfirma, ein Programm entwickelt. Erst war die Idee, wir fliegen alle Mitarbeitenden in Nordamerika, sind über 200.000, nach Seattle, um eine Diversity-Inclusion-Schulung zu machen. dann hat diese Beratung empfohlen, nee, lass uns das mal anders machen, wir machen das dezentral, wir machen diese Schulung, wir schließen einen halben Tag alle Filialen, ich glaube über 10.000, 12.000 Filialen und alle Mitarbeitenden machen dort Workshops. Es gab den größten Einzelauftrag für iPads, ich glaube 24.000 iPads wurden gekauft, es wurden in Sprints Abläufe für diesen Workshop entwickelt, immer weiter verbessert, immer unter Einbindung von lokalen Interessensgruppen, also um es wirklich ernsthaft zu machen, zu sagen, nicht wir machen jetzt einfach mal schnell Quick Fix und Pflaster drauf, sondern um es wirklich zu lösen. Und dann gab es so eine Abfolge, wo dann so ein Howard Schulz und andere Führungskräfte live gestreamt in diese Filialen gekommen sind. Dann haben die Filialen selber gearbeitet, dran gebastelt und es ging eben darum, dass alle Mitarbeitenden einmal mitkriegen, das wollen wir nicht, dass das nochmal passiert. Und in der Abfolge sind dann die gesamten Schulungsprogramme im Unternehmen geändert worden und so weiter. Ist nicht wieder vorgekommen, zumindest nicht mir kenntlich vorgekommen. Und die Unternehmung hat es eben richtig gemacht, weil sie gesagt hat, das ist nicht unsere Kultur, das ist eine Ausnahme, die immer passieren kann. Aber wir müssen halt alles dafür tun, dass sie nicht bei uns wieder passiert, idealerweise eben gar nicht wieder passiert. Und das ist gelungen und das ist ein Beispiel dafür, dass eine starke Kultur, ein starkes Wertekonstrukt, na, also du musstest dir nur dieses Ding angucken, die Unterlage, wo das alles drinsteht und wusstest sofort, was ist das, was wir jetzt tun müssen. Und ja, wenn du das absolut nicht hast, dann hast du eben Schwierigkeiten.
Absolut. Ich habe bei uns im Unternehmen gab es eben auch schon mal irgendwie den Fall, dass da kein Verhalten an den Tag gelegt wurde, was man irgendwie akzeptieren sollte gegenüber einer Kollegin. Und das wurde sofort im All Hands angesprochen. Die Leute wurden sofort zur Rechenschaft gezogen. Es hat keine Minute gefühlt gedauert, bis das Thema dann wirklich groß aufgerollt, geklärt wurde, mit den richtigen Konsequenzen da gearbeitet wurde. Und das fand ich persönlich extrem bestärkend und richtig. Zu dem Zeitpunkt habe mich das auf jeden Fall sehr in meinem Arbeitgeber bestärkt. Und ich kann mir vorstellen, dass das eben für die meisten Leute meiner Generation auch dann ein Statement ist, wo man sich noch eher unter einer Kultur vereinen kann, die Kultur dann dadurch noch wachsen kann in die richtige Richtung. Und man genau eben aus so einer Krise dann geschlossen mit den richtigen Leuten in die richtige Richtung gehen kann.
Deswegen. Ja, und es gibt das andere Beispiel, was ich dann auch gerne nehme, ich mache es auch mal ganz schnell, ist Refinery 29, eine Digital First Plattform für moderne Frauen, die extrem beliebt in den USA ist und vielleicht noch beliebter war. Vier sehr charismatisches Gründerteam, zwei Männer, zwei Frauen, ganz toll auf die moderne Frau ausgerichtet, divers, inclusive und wir hatten ihn im Podcast und ich habe gesagt, was ist euer Erfolgsrezept? Und dachte, ja, wir haben echt einen richtig geilen Purpose und da haben wir Glück gehabt. Unser Purpose heißt to let women see, feel and claim their power. Den fand ich so stark,
das habe
ich mir seitdem gemerkt. Und war begeistert und hatte dann auch, als wir das Buch schrieben, fing ich an, diesen Case aufzuschreiben. Und dann kam irgendwann die Nachricht, dass die einen richtigen Shitstorm haben, weil eine ehemalige Mitarbeiterin, Afroamerikanerin, sich in sozialen Medien geäußert hat, was für ein toxisches Klima, Microaggressions, so Überschrift, nur ein bestimmter Typ Frau macht dort Karriere. Und eben ist es genau das Gegenteil von dem, was das Unternehmen eigentlich nach außen verkauft. Spannend, ne? Was dazu führte, weil dieses Unternehmen eben zwar diesen einen Satz da hatte, aber eben nicht im Kern so gelebt hat, ja. In der eigenen Organisation, dass die Gründer alle zurückgetreten sind.
Ja, walk the talk. Ja. Spannend. Also es ist deswegen, ich finde es manchmal dann auch fast schon sketchy, wenn man sich nach außen hin dann so sehr über seine Kultur definiert, weil die Mitarbeitenden werden das ja merken, wenn sie im Unternehmen sind, ob die Kultur das verspricht, was man sich da so wünscht. Und ich glaube, mit klaren Regeln und klaren Guidelines kann man da auch viel, viel richtig machen, aber auch viel falsch machen. Du hast dieses Thema Kultur im Extrem, Kultur auf Steroid. So, wenn eine Kultur aufhört, Vielfalt und Meinungsverschiedenheit zu akzeptieren, wird sie zu einem Kult von
Manfred Ketzevries.
Ja. Genau, das finde ich ein extrem gutes Zitat, weil auch da können natürlich super toxische Beziehungen und Abhängigkeiten entstehen, die man so gar nicht haben möchte. Also es gibt ja super viele Beispiele auch aus den Versicherungen und Beratungen dieser Welt, wo das hinführen kann. Meistens dann ja auch irgendein Boys Club, der sich da hochgeschaukelt hat zu den ekligsten Verhaltensweisen. Und das basiert auch auf Kultur, würde ich am Ende des Tages sagen. So, das sind dann nicht einige wenige, die da schuld dran sind, sondern eine Kultur, die man gemeinsam schafft und die dann solche Handlungen fördert.
Ja, also da kam ja auch noch ganz schnell das Beispiel WeWork. Ich war auch das war genau fast dasselbe. Ich war am Schreiben der Story und dann war irgendwie klar, WeWork auch nicht alles geil. Und das hat der Scott Galloway so schön rausgearbeitet. Also auch ein irrsinniger Kultur-Talk. Und wir, ne, We ist das Entscheidende, aber es war ein ganz klares Me. Also der war sehr, sehr egozentrisch. Ja. Und Scott Galloway hat es mal dann so zusammengefasst in seinem Blog. 2019 hat er es geschrieben. Und da stand in dem Börsenprospekt drin, wir widmen dies der Macht von wir, größer als jeder von uns, aber in jedem von uns. Und dann hat Galloway gesagt, okay, ich habe 169 Mal in diesem Börsenprospekt den Namen von dem Gründer gelesen. Und ja, das ist eine Sache, die auch aus dem Ruder gelaufen ist. So. Business Insider, vielleicht noch das, hat einen ehemaligen Mitarbeiter damals zitiert mit den Worten, WeWork fühlt sich an wie eine endlose Party, es geht immer nach oben oder nach unten. Und Adam schreit in beide Richtungen, ob er glücklich ist oder nicht. Also und die Grenze zum Kult, das ist eben dieses schöne Papier von dem Manfred Katz de Vries, der eben sagt, ja, also Familienersatz wird, ne, die Firma, wenn die Firmensprache zu eigenständig ist und zu kultig ist und wir, dann muss man ein bisschen vorsichtig sein, wenn Rituale übertrieben sind, wenn Dinge einfach in Richtung Sekte fast gehen. Ne?
Auch in der Außenwirkung, wenn das Ganze eben, was ich gerade schon gesagt hatte, so laut kommuniziert werden muss, ja, muss man wirklich hinter die Fassaden schauen und gucken, was steht dahinter, weil das von meinem Gefühl her, sind es meistens die spannenderen Persönlichkeiten und Menschen, die ihren Erfolg für sich feiern, definieren im eigenen Unternehmen, mit ihren Mitarbeitenden, jetzt auch so bei uns im Freundeskreis, auch in den Startups. Je mehr man bei sich bleibt und wirklich ein langfristiges Interesse daran hat, sein Unternehmen nachhaltig aufzubauen und nicht möglichst viel Shareholder-Value zu kreieren, in der nächsten Woche gefühlt schon verkaufen zu wollen, desto besser ist es, im Kleinen wie im Großen. Ja. Und wenn den ganzen Tag nur irgendwo auf irgendeiner Bühne posaunt werden muss, wie geil alles ist und wie toll man das alles hinbekommen hat, desto shadier ist es für mich meistens und ganz oft bröckelt die Fassade, ja. So bei WeWork, du hattest ja früher auch immer, hast zum Teil immer noch so ein bisschen Problem davon, Erfolg dann auch davon zu trennen, dass nicht alle erfolgreichen Menschen gute Menschen sind.
Ja, das ist, weiß ich noch, da haben wir ja viele Diskussionen gehabt, als ich irgendwann mal die 35% plus in meinem Aktienportfolio bejubelte und du mir um die Ohren knalltest, welche Firmen da alle drin sind und wann ich mal endlich mit Impact Investing anfangen würde, kann ich mich erinnern, ja.
Ja, und das deswegen, ich finde es ja auch immer beeindruckend, dass du auch trotz deines hohen Alters immer noch dich auch selbst hinterfragst da. Und nicht, dass ich jetzt da die Weisheit mit Löffeln gefressen habe, aber von meiner Erfahrung her, von meinem Gefühl her, die am lautesten schreien und ihren eigenen Erfolg feiern, irgendwas muss da übertüncht werden und irgendwas ist dann da nicht ganz koscher.
Also in dem Absoluten würde ich dir nicht recht geben, in der großen Linie, das gebe ich dir recht. Ich nehme mal ein Beispiel eines Familienunternehmens, in das ich jetzt seit einigen Jahren als Aufsichtsrat wirken darf. Das verdanke ich dir, dein Mitstudent Fred hat seinen Vater und mich zusammengebracht und ich bin jetzt bei der Bäckerei Junge, einer Bäckereikette, sehr erfolgreich im norddeutschen Raum mit über 200 Filialen, Aufsichtsratmitglied und in einem familiengeführten Unternehmen. Und da sehe ich eben, wie geht Kultur nach innen, über die nicht laut draußen gesprochen wird. Ich will so mal zwei Aspekte, nur so zwei Beispiele. Es gibt dort ein Tool, das nennen die 3-Minuten-Gespräch, was jeder Mitarbeiter und jede Mitarbeiterin jeden Tag von der vorgesetzten Person bekommen soll. Da geht es darum zu fragen, wie geht's dir, was fehlt dir, wo kann ich dir helfen, was müssen wir machen, dass dein Arbeiten hier gut ist. So, also grob zusammengefasst. Ein extrem starkes Instrument. Wenn wir eine Aufsichtsratssitzung haben und da natürlich immer mit jungen Produkten toll verwöhnt werden, nach der Aufsichtsratssitzung stehen alle zusammen auf und räumen alle zusammen ab. Da steht dann der Geschäftsführer, der Axel Junge, der Gründer, ist nicht mehr Geschäftsführer, ist mit mir zum Aufsichtsrat, mit noch einer weiteren Person und die beiden jetzigen operativen Geschäftsführer räumen die Geschirrspülmaschine voll. Und aber nicht, um irgendwie da irgendwem zu gefallen oder irgendwas. Das ist da so. Es ist da einfach so üblich, dass das weggeräumt wird.
Genau deswegen liebe ich ja auch Familienunternehmen, weil das ist da einfach dann doch eher die Regel. Und das ist halt, das Hidden Champions heißt ja nicht umsonst Hidden.
Und du spürst es in der Filiale. Du spürst es bei Junge, wie du da behandelt wirst. Wie
absolut
nett die sind, auch in Krisensituationen. Ich habe es mehrfach erlebt, in Blankenese haben die 2 Filialen. Die größere ist sehr, sehr voll am Wochenende. Und da gibt es auch mal Kunden, die ein bisschen pampig werden. Und die bleiben ruhig, die bleiben höflich. Und das hinzukriegen, das meine ich mit Kultur.
Ja, absolut. Also ich würde jetzt mal sagen, wir haben gar nicht so viele Regeln und Takeaways mitgegeben. Also ich glaube, die 6 Punkte, die du am Anfang...
Das ist aber nur die Struktur. Lass uns mal ruhig mal drüber reden. Was glaubst du denn, was ist für dich eine Regel oder Takeaway? Was ist dein Takeaway? Was ist wichtig für...
Zuhören. Also wirklich Mitarbeiterbefragungen können da Wunder wirken. Da gibt es ja extrem gute Formate und Studien und Check-ins.
Und Pulse-Checks. Und da nochmal wichtig... euch muss man häufiger fragen. Diese einmal im Jahr Mitarbeiterbefragung, die wir gelernt haben, wo man dann 3 Monate braucht, um die aufzubereiten, dann das zu präsentieren, zu sagen, ja, ich mache mal Maßnahmen und dann 6 Monate später ist man, oh scheiße, wir haben es noch nicht umgesetzt und die nächste Befragung kommt. Das ist falsch. Ihr wollt viel, viel häufiger gefragt werden.
Und in guten Zeiten dann irgendwie mit Beförderung und Geld für Team-Events und alles um sich zu werfen, dann aber in Krisenzeiten alles wieder zurückzunehmen, zu sagen, nee, jetzt müsst ihr euch erstmal anstrengen, als wäre die jüngere Generation schuld daran, dass es gerade nicht läuft, während die älteren Generationen ihre paar hunderttausend verdienen, finde ich auch schwierig, weil genau diese Team-Events, wofür man einfach auch Geld aufwenden muss, gesunde Teams am Laufen halten, wie ich auch schon gesagt hatte, die Coffee-Talks, genau das ist das, wo Innovation entsteht und wo neue Ideen entstehen und dem muss man Raum geben und dafür muss man auch Budget freimachen. Man muss nicht alle 5 Minuten irgendwie schauen, wie der Aktienkurs steht und ob man den irgendwie verbessern kann. Deswegen unabhängig von der Krise, man geht aus der Krise nur besser und geschlossener raus, wenn man, also klar, natürlich muss man vielleicht dann die Arschbacken da anders zusammenkneifen, aber das geht ja auch in einem Unternehmen, wo durchgehend die Sicherheit vermittelt wird, dass nach wie vor daran gearbeitet wird, dass alle gleich behandelt werden, dass es eine gute Kultur gibt, dass man sich verbessern möchte. All das darf nicht in schlechten Zeiten unter den Tisch fallen. So, das glaube ich, wenn da eine Kontinuität drin ist, eine Klarheit von der Leadership, eine Transparenz vorgelebt wird, an der sich alle orientieren können, dann ist das meines Erachtens nach kein großer Schritt, die Unternehmenskultur zu verbessern und zu erhalten. Jetzt mal aus meiner Generation gesprochen.
Wir haben einen wichtigen Aspekt, und das haben wir mit Absicht gemacht, außen vor gelassen, nämlich wie wichtig das Thema Diversität, Inklusion, Belonging, Equity, ne, wie wichtig das ist für eine gute Kultur und was für eine Herausforderung das für eine gute Kultur ist, weil Unternehmen mit einer großen, also Diversität ist ja ein Faktum, aber Inklusion ist nochmal, das erfordert aktive Schritte. Mhm. Und Kulturarbeit ist viel komplexer in diversen Strukturen und noch viel wichtiger, damit Teams dann arbeiten. Aber wir haben gesagt, 2 weiße privilegierte Männer unterhalten sich nicht alleine über Diversität und Inklusion, sondern das machen wir dann ganz sicher mit Gast.
Genau. Und ich würde auch sagen, dass wir da definitiv nicht nur eine Folge zu machen sollten, sondern dann vielleicht ein Deep Dive, ein Gespräch splitten. Ja. Wir freuen uns, dass viele von euch die halbe Stunde gut finden. Mein lieber Freund Patrick hat mir jetzt nochmal das Feedback gegeben, nee, macht mal 1,5 Stunden. Vielleicht machen wir das zu irgendwas dann in 3 Teile gesplittet mit einer guten Struktur. Unter anderem zu solchen Themen, die uns beiden extrem wichtig sind, wo wir aber einfach die Falschen sind, um uns da ausschließlich zu zweit drüber auszutauschen. Genau. Aber auch da, wie immer, die Frage an euch, was wünscht ihr euch, was sind Themen, die euch antreiben, die euch interessieren, was sind die Gäste, die ihr euch wünscht, mit denen wir sprechen und was fehlt euch, wo sollen wir Deep Dives machen, wir sind der Service-Podcast zum Thema transgenerationales Mentoring und Austausch über die Generationen hinweg, deswegen sagt uns, was ihr wollt und wir werden liefern.
Yes.
Vielen Dank für alles. Heute übernehme ich mal den Part von Papst. Wir müssen unsere OKRs erreichen. Also wenn ihr uns 5 Sterne gebt, wenn ihr diesen Podcast genießt, freuen wir uns maximal. Ich freue mich über jede Bewertung, jedes Mal, wenn ich reinschaue und sehe, oh, noch jemand hat so gut gefallen, dass er hier sich die Zeit genommen hat, das auch noch zu bewerten. Sind wir einfach sehr, sehr dankbar, freuen uns darüber. Und wenn euch etwas nicht gefällt, freuen wir uns genauso über euer Feedback. Wir wollen mit euch lernen. Und freuen uns über euch und von euch zu hören. Danke für alles. Tschüss.